Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitalfutter Podcasts. Heute mal nur mit dem Christian und mir. Wir haben ja sonst immer viele Showgäste mit dabei, aber heute haben wir gedacht, erzählen wir auch mal etwas über Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und heute ist der Christian damit dran, denn heute geht es darum, welche Erwartungshaltung haben eigentlich digitale Mandate? Da muss man vielleicht einmal kurz vorher ausholen. Christian, du bist ja der klassische, ich bin mal so frei, wir kennen uns beide ja und sonst hört wahrscheinlich gar keiner zu. Wir sind Steuerberater, sind ja langweilig, spießig und deswegen geht man da ja nur hin, wenn man was braucht. Und ich glaube, früher war es doch wahrscheinlich so, ich bin einmal im Monat hingekommen, habe meinen Pendelordner abgegeben, habe einen Kaffee getrunken, habe gesagt, vielen Dank, Herr Dirk, und bin wieder gegangen.
Ja. Ja, moin moin zusammen. Also diese Erkenntnis, die ich jetzt gerade so mit euch teilen möchte, die ist für mich jetzt auch relativ neu. Manchmal hat man das ja, ihr kennt das, man steht unter der Dusche und dann denkt man sich, oh,
bam,
da ist es. Ne? Grundsätzlich ist es ja so, die DHW hat ja jetzt seit ungefähr 2 Jahren den Weg in die Digitalisierung gefunden und arbeitet da auch ständig weiter. Jetzt möchte ich aber mal sagen, wir sind, glaube ich, jetzt nochmal so ein Flugzeug, eine Schallmauer durchbricht. So ging es mir gestern Abend. Also nochmal eine Erkenntnis weitergekommen. Denn grundsätzlich ist es so, alle Welt unterhält sich darüber, wie man, da haben wir jetzt schon tausendmal drüber gesprochen, für mich relativ langweilig mittlerweile, wie man halt Belegbilder tauschen kann. Das ist, lassen wir hinter uns, ist halt jetzt einfach da, ne? Klappt schon. So. Und jetzt ist halt das Thema, welche Erwartungshaltung hat ein digitales Mandat? Jetzt war es so, grundsätzlich früher, man hat keinen Supportbereich im Steuerbüro gehabt. Brauchte man nicht. Man brauchte keinen, der Zufriedenheitsumfragen gemacht hat, der Leute abgeholt hat und angerufen hat, der so wesentlich mehr Kundenservice gemacht hat. Das brauchte man nicht, denn wie man gesehen hat oder wie man es immer noch sieht, überlebt die Steuerberaterbranche ja auch noch so. Ja? Das heißt also, es gibt noch genügend Mandate, die völlig digital arbeiten und trotzdem mit einem Pendelordner zum Steuerberater rennen. Das heißt also, da ist gar nicht die, denn man musste nie die Wohlfühlzone irgendwo verlassen, um was komplett Neues zu machen. Was komplett Neues zu machen ist für einen Steuerberater, glaube ich, auch ein abschreckendes Gefühl. Ja? Also man begibt sich ja auf neues Terrain. Und ich muss auch sagen, ich kann da meine Berufskollegen auch total gut verstehen, denn wir haben ständig neue Sachen, die wir einführen müssen, die einfach im Laufe jetzt der Digitalisierung mit sich kommen. Und diesen Gedankengang will ich direkt mal mit euch teilen. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass wir jetzt mittlerweile so komplett verschieden arbeiten, dass ich jetzt also Videos aufnehmen muss, um meinen Mandanten zu erklären, wie lange dauert beispielsweise ein digitales Onboarding. Wenn ich das jetzt halt meinen früheren Partnern oder meinen anderen Kollegen erzähle, dass wir sowas machen müssen, die halten mich für verrückt. Mittlerweile ist es aber so, ich kann es jetzt, also ich kann die andere Seite mittlerweile auch verstehen, denn ich habe mal mein eigenes Käuferverhalten mal so ein bisschen überdacht. Manchmal ist es ja total naheliegend. Wenn ich mir ein paar Nookies für meine kleine Tochter bestelle, dann kriege ich halt von Amazon über jeden Schritt eine E-Mail. Ob ich das will oder nicht, ich bekomme es. Ich lese mir die gar nicht mehr durch. Ich kriege im Hintergrund immer nur mit, ja, läuft. So, ja,
und das gute Gefühl, die Nookies sind im Versand und ja, erreichen dich morgen.
Ganz genau. Und vor allen Dingen, wenn was nicht funktioniert, dann kriege ich auch eine E-Mail. Das heißt also, ich bin immer auch über die wirklich unwichtigsten Sachen der Welt, weil die Nookies könnte ich auch bei mir wirklich nebenan bei DM kaufen, werde ich über alles vollautomatisiert informiert. Gut, es ist das vielleicht nur bei Amazon so, aber wie ist das bei anderen großen Online-Shops, wo ich meinen Alltag drin verbringe, wenn ich irgendwas kaufe, da ist es mittlerweile auch so. Ich habe mir jetzt für mein Aquarium eine kleine Pumpe gekauft und habe seit 24 Stunden tatsächlich noch nichts von denen gehört. So.
Jetzt und, wirst du wuschig.
Ja, und das ist irre. Also man hat halt diese Erwartungshaltung, man will was hören. So, und das transferiere ich jetzt bitte mal auf meine Branche. Ja, und da ist es so, wir sind es überhaupt gar nicht gewohnt, Support zu leisten. Wir sind es auch nicht gewohnt, uns in den Kunden gegenüber so rein zu versetzen, dass wir dem die Fragen vorwegnehmen, bevor er sich die stellt. Heute im Zeitalter der Digitalisierung oder im Internet ist es grundsätzlich so, die Leute schreien schneller nach Infos, als es früher der Fall gewesen war. Früher hat man diese Fragen nie gestellt. Man hat einfach gesagt, das ist so, Punkt. So habe ich meine Ausbildung noch durchlebt. Ne? Frag nicht, mach. Ne? Das war einfach so. Heute hinterfragt man alles. Wir leben halt in so einem Zeitalter der völligen
Transparenz.
Ja. Man hat überall Informationen, jederzeit abrufbar. Und das zwingt einen jetzt auch als Dienstleister dazu, hört sich jetzt dramatischer an, als es ist, nur es ist für mich halt eine Herausforderung, mich dem zu stellen, diesen Gedanken auch mal zu finden und den Leuten das so im Vorfeld proaktiv aufzuarbeiten, damit die Fragen gar nicht erst kommen. Jetzt mag jeder Online-Händler sagen, klar, völlig normal.
Ja, das macht bei denen aber dann auch automatisches System dahinter, zumindest nicht das Verpacken macht das System nicht, aber wenn das Label gedruckt wurde, wenn es an die DHL übergeben wurde, dann laufen im Hintergrund Automatismen.
Genau.
Ja, und der Kunde wird informiert. Macht ja Amazon auch nicht anders. Nur der Mensch ist ja im Prinzip nur bei der Verpackung dabei.
Genau.
Aber bei dir geht's ja eben nicht um Verpackung und irgendwas eintüten und wegschicken, sondern früher war es so, ich komme vorbei, ich habe vielleicht ein, zwei Steuerfragen, die du mir beantwortest, bedanke mich für den Keks, für den Kaffee und dann hast du deine Ruhe von mir.
Richtig.
Aber wenn ich dir heute mal zum besseren Verständnis in du nutzt Steuerbüro online zum Beispiel, wenn ich da etwas hochlade, dein Personal hat, was weiß ich, irgendwas angefordert von mir, ich stelle das digital zur Verfügung, bin total glücklich, kriege eine Rückmeldung, yo, es ist angekommen, wir haben es erhalten, also beim Brief musst du ja schon ein per Einschreiben verschicken, um dann die Rückmeldung zu bekommen, du hast ihn erhalten.
Richtig, ja.
Dann liegt es jetzt bei dir und deinem Personal. Jetzt, wenn ich mich so als Kunden sehe, vielleicht habe ich ja dann die Erwartungshaltung, gut, jetzt sind 72 Stunden rum, ich habe den fehlenden Beleg, den whatever, was benötigt war, angeliefert. Warum meldet sich denn jetzt keiner bei mir?
Ja. Das ist das Thema Erwartungshaltung. Ich kann das komplett verstehen, dass man diese, also das ist, wie gesagt, mir gestern halt wie ein Schuppen von Augen gefallen. Natürlich hat man diese Erwartungshaltung, weil bisher gab es noch keinen Pionier, der gesagt hat, pass mal auf, ein Steuerbüro von innen sieht jetzt so und so aus. Wir arbeiten so nicht. Wir haben auch gar nicht das Geld dafür, jemanden abzustellen, der diese Infoarbeit am laufenden Tag immer macht. Aber trotz allem ist die Erwartungshaltung da. Also muss man irgendwie einen Spagat und Mittelweg finden. Grundsätzlich ist es so, wir beispielsweise nutzen verschiedene Systeme. Das heißt, wir nutzen nicht nur die DATEV, das ist ja fast langweilig, ja, das nutzen ja viele, sondern wir nutzen das Steuerbüro Online, also unsere eigene Homepage, um Daten hoch und runter zu laden, um Checklisten zu verteilen. Dann haben wir DATEV Unternehmen Online, dann haben wir Connect Online. Dann nutzen wir Fastbill, LexOffice, Zefdesk, Textu, Emma Invoice, Pajo, so alles verschiedene Tools. Die arbeiten auch alle unterschiedlich. Das heißt, ich als Kunde sitze jetzt davor und kenne meinetwegen jetzt nur LexOffice. So. Und bin auf diesen Teil gedrillt. Der weiß gar nicht, dass die Sachen auf jeden Fall ankommen, wenn die Schnittstelle einmal richtig eingerichtet ist. Ne? Das heißt, das hat ihm nie jemand gesagt. Aus meiner Sicht gesehen völlig unnötig, weil die Sachen kommen ja an.
Ja, also,
so denkt der Steuerberater.
Ich habe nur einen Haken in LexOffice, ist übertragen. Fertig.
Genau.
Ja.
Und warum sollte ich jetzt als Steuerfachangestellter hingehen und permanent eine Info geben? Ne? Das Problem ist, es wäre hinterher auch einfach zu teuer. Es ist halt eine Massenarbeit, die gemacht werden muss, ja. Und da haben wir noch keine Systeme für, um einen automatisierten Eingang, also einen Eingang mit einem automatisierten E-Mail zu hinterlegen. Die Tools haben wir nicht. Wir tun uns schon, also wir sind sicherlich nicht ganz rückständig, was das anbelangt, aber wir tun uns schon mit Ticketsystemen total schwer, ja, weil wir die auf DATEV-Ebene mit DATEV-ASP so einbinden müssen und können, dass es vernünftig erstmal läuft. Dann haben wir unsere digitalen Orga-Tools im Hintergrund. Da haben wir auch Schwierigkeiten, je nachdem, auf welcher Ebene wir arbeiten. Das muss man als Kunde einfach vielleicht mal wissen. Bei uns ist es nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass wir in aller Ruhe hier sitzen und eine E-Mail bekommen und uns überlegen, sollen wir der jetzt antworten oder nicht. Ja, das ist nicht
der Fall. Den Luxus habt ihr nicht,
nein. Nein, absolut nicht. Also bei uns ist das so, wir versuchen unsere Supportzeit immer mehr einzugrenzen. Wir haben Anfang des Jahres halt begonnen, mit einem Ticketsystem zu arbeiten, dann auch wieder umgestellt und nochmal umgestellt, weil es halt oftmals einfach Probleme gab. Und jetzt versuchen wir, die alten Rückstände erstmal aufzuarbeiten und ich bin jetzt derjenige, der kontrolliert, wie hoch die Antwort bis zum Erstkontakt ist, diese Zeit immer enger zu fassen. Dafür wird es jetzt auch regelmäßige Team-Meetings geben. Jetzt wird jeder unter euch sagen, auch das, Herr Deak, völlig normal. Gebe ich euch recht.
Ich mache mal einen Einwurf. Ich glaube, genau das macht jeder nicht, weil viele wissen es vielleicht gar nicht mal. So zum Vergleich, ich erläutere das mal kurz. Wenn ich mein Apple mein iMac bei Apple zur Reparatur gebe,
ja,
dann bekomme ich ein Ticket für diese Reparatur. Unter dieser Nummer ist der ganze Vorgang nachzuverfolgen. Bis zum Einschicken, Wegschicken, Reparatur, was war kaputt, bis zum Rückversand. Das heißt also, der Apple selber hat einen kompletten Kommunikationsverlauf, alle Informationen darüber und muss nicht bei, was weiß ich, wie viele Millionen Mitarbeiter fragen, hör mal, war Hugo oder Peter dafür zuständig?
Ja, ja.
Funktioniert nicht. Aber viele Systeme nutzen das. Also viele große, vor allen Dingen Menschen mit Produkten, die jetzt, ob es jetzt Ikea, Apple oder sonst wer ist. Aber wenn ich mir jetzt vor, ihr seid ein Steuerbüro und ihr benutzt ein System, damit ihr transparent verwalten könnt, wer wo dran ist. Ist das überhaupt nötig? Reicht das nicht, wenn ich einfach an Personal XY eine E-Mail schicke und sage, hier bitte, das ist das, was du machen musst, mach bitte fertig für mich?
Ja, so war es ja früher. Und so war man es früher auch gewohnt. Man hat den Panel-Ordner ins Büro gebracht, ja. Man hat mal den März jetzt ins Büro gebracht und war gewohnt, dass man am 10.5. irgendwann eine Antwort bekommt in Papier zurück. So war es ja immer, ne? Und jetzt ist es halt so, man gibt die Unterlagen ab online. Warum entsteht die Erwartungshaltung, dass man dafür den Eingang der Unterlagen eine E-Mail bekommt? Früher hat man den Pendelordner vielleicht per Post verschickt, da hat man auch keine Antwort bekommen.
Hat das vielleicht auch was mit wirklich, wie du schon sagtest, vorhin eingehend beispielhaft Amazon mit den Großen zu tun, unbewusst.
Ja.
Ne? Du wirst bei dem Online-Shop mit diesem Aqua-Dings, was du da bestellt hast, wirst du nervös. Ja, ist meine Bestellung überhaupt bearbeitet worden?
Genau, und deshalb ist mir das selber so aufgefallen.
Okay.
Also, ich werde auch verzogen. Also
dadurch, schön ausgedrückt.
Ja, aber es ist, früher hatte man die Ruhe. Man hat was bestellt und dann war gut. Heute ist es so, ich bestelle etwas nicht bei Amazon und bekomme dann vielleicht von einem total guten Laden, bei dem ich gekauft habe, nicht sofort eine E-Mail, dass ich was gekauft habe, dann werde ich heutzutage schon misstrauisch. Ist das eine Abzockerfirma? Dann denke ich sofort, boah Gott, hättest du doch mal bei Amazon gekauft, weil da hast du einen Kundenschutz. Das heißt, man ist gewohnt, einfach sofort was zu bekommen.
Also die eigene Erwartungshaltung, deswegen hast du ja so reflektiert.
Genau,
ne?
Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich die schon habe, und ich bin ja nun mal halt trotzdem in meiner Welt noch gefangen, die ja total oldschool noch tickt, wie mag es denn an Leuten gehen, die jeden Tag mit modernsten Medien zu tun haben. Die denken über ihre Erwartungshaltung gar nicht mehr nach. Das ist einfach völlig normal, dass man eine Antwort kriegt.
Ja.
So, und jetzt kommen die auf ein Steuerbüro. So, und jetzt kommen die auf ein digitales Steuerbüro wie die DHW. Okay. Was war denn die Maßgabe? Also was war denn so der Grund, warum man zusammengekommen ist? Ursprünglich war es eigentlich immer so, dass die Leute froh waren, dass sie überhaupt die digitalen Belege mit uns austauschen konnten. Ja, das war so die Maßgabe. Jetzt ist sofort die Erwartungshaltung aber da, dass man über jeden Schritt, also über den Onboarding-Prozess, da hatte ich letztens aus diesem Grund auch extra mal ein Video für gemacht, damit man sich das mal vorstellen kann, was da überhaupt passiert.
Das verlinken wir am besten dann einmal direkt in den Shownotes unter digitalfutter.net.
Genau, damit man einfach mal eine Ahnung hat, was da überhaupt passiert. Also es ist nicht so, dass hier jemand sitzt und Däumchen dreht, sondern es ist einfach unheimlich viel im Hintergrund zu machen. Damit bei euch hinterher alles vollautomatisiert läuft, haben wir einen 37-Punkte-Plan. Der hat genau 35 Punkte mehr als früher. Früher seid ihr mit dem Pennlautner zum Steuerberater gegangen, habt ihr noch nicht mal gesehen, ja, und habt eine Vollmacht unterschrieben, seid nach Hause gegangen. Fertig. Ja?
Einmal als Einwurf, andere haben einen 37-Punkte-Plan, was sie noch auf ihrem Leben machen wollen, ein bisschen verstärken, ne? So eine Löffelliste. Aber das stimmt schon, ich kann mir das recht gut vorstellen, weil heutzutage ist es ja einfach so, wenn ich es haptisch abgebe, ich sehe dich, ich sehe dein Personal, ne, ist das gefühlt was anderes als hier, ja. Ich habe jetzt da was hochgeladen, das ist jetzt digital gesichert, ich kann jetzt ein Eis essen gehen, aber ich glaube, du hast völlig recht und für alle, die nicht ganz genau wissen, was ein Onboarding-Prozess ist, ist wie beim Schiff, du kommst auf ein neues Schiff, du bist im Onboarding-Prozess, dir wird eine Kabine zugeteilt, eine Kajüte, du kriegst eine Nummer, du musst dich zurechtfinden etc. und alles wird dir zur Verfügung gestellt oder fängst im Krankenhaus an, musst du dich auf den verschiedenen Stationen vorstellen und musst eben eine Liste abarbeiten, wo du warst, dass du alles verstanden hast und. Die Liste sehe ich ja als Kunde nicht. Nein. Sowas arbeitet ihr ja intern ab und ich sage hier, da sind meine digitalen Unterlagen und jetzt sind 7 Tage rum und wo stehe ich jetzt? Bin ich jetzt Kunde bei dir?
Genau.
Ich habe noch keine Rechnung, ich habe noch nichts von dir gehört. Ja. Dann werde ich vielleicht auch nervös.
Ja, und dann ist es jetzt bei uns so, wir verkaufen keine Software, also nichts, was wir abgeben und danach hören wir von dem Kunden nichts mehr, sondern zu mir kommt immer jedes Mandat und sagt, mach dir keinen Stress, bei mir ist nicht viel Arbeit. Ich kann das schon fast nicht mehr hören, das ist immer das Gleiche. Es ist aber fast gar bei den digitalen Mandaten, das ist der nächste Punkt, ihr habt alle was Besonderes, ja? Weil dadurch, dass ihr digital arbeitet, arbeitet ihr meistens nicht lokal. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit. Genau, damit fängt es schon an. Die Frage ist, was habt ihr mal nicht? Ja, bei euch hat jeder Kleinunternehmer beispielsweise gerne mal einen Reverse Charge. Das beißt sich komplett mit der Kleinunternehmerregelung. Dann habt ihr, sag mal, App-Verkäufe europaweit über Google Play Store oder was auch immer. Habt davon zig oder tausende von Kleinsttransaktionen. Ja?
1,37 €, 1,99 €.
Genau. Wie baut man das so auf, dass alles einzeln trotzdem gebucht werden kann? Ja, ist ein Riesenproblem in der Praxis. Für euch nicht, klar, weil bei euch läuft das ist ja das Schöne an eurem Business, alles vollautomatisch. Für uns ist das die absolute Hölle, weil wir sind es gewohnt aus früheren Zeiten, sag mal so 100-Euro-Beträge zu buchen oder so Tausender zu buchen, ne? Aber nicht 50 Cent für eine App oder so.
Da ist, ist ja der Buchungsvorgang schon fast teurer,
ja, klar. Du machst
ja dann nur die Masse
genau, aus. Genau, ne? Und dann die DHW hat sich ja darauf spezialisiert, sowas zu automatisieren, aber Google Play Store beispielsweise, das wird schwer. Ne? Also muss man gucken, wie kriege ich das überhaupt hin? Das heißt, dieser Onboarding-Prozess ist nicht nur die Sache, wie kriege ich im Hintergrund, sag ich mal, eine Vollmachtsdatenbank hin, dass ich alle Vorauszahlungen von euch ziehe, wie kriege ich euch im Steuerbüro online so rein, dass auch die richtigen Mitarbeiter direkt hinterlegt sind, sondern ihr kommt auch automatisch mit fachlichen Besonderheiten, sei es denn umsatzsteuerlicher Grenzübertritt, Reverse Charge, was auch immer, und habt dabei noch die Problematik, dass ihr oft Masse habt, die wo es gar keine direkten APIs und gar keine direkten Schnittstellen zu gibt. Das heißt, wir müssen im Hintergrund gucken, wie wir euch einbinden. Und dafür brauchen wir dann wieder genau die nächste Software, um das zu machen. Ne? Und das kommt halt eins zum anderen. Und jetzt stell dir vor, meine Frau hat ein kleines Kosmetikstudio. Die nimmt er jetzt mal einfach so als klassisches Gegenbeispiel. Die kam einmal im Monat mit so einem Leitsordner, hat mir da auf den Tisch geknallt. Ende. Da gibt es, das ist überhaupt nicht zu vergleichen, da stehen Welten zwischen. Und eure Erwartungshaltung ist natürlich die, hey, in meinem Business läuft alles komplett vollautomatisch. Das heißt, ihr seid es gewohnt, dass alles irgendwie reibungslos läuft. Ja? Ich habe Online-Händler, die verkaufen zigtausende von Artikeln pro Monat. Die sind es gewohnt, dass denen vieles abgenommen wird. Die können darüber nachdenken, über so einen Bereich wie 4-Hour-Work-Week oder so. Ja? Das ist toll, das ist grandios, das ist wahnsinnig gut. So arbeiten wir aber absolut nicht. Das heißt, wir sind ein reiner Dienstleister. Wir müssen uns den Sachen noch aktiv selber annehmen.
Ich glaube, viel darf man nicht vergessen. Es gibt ja, wir nennen es mal nicht namentliche Dienstleister am Markt, die sagen, wir automatisieren Steuerberater und dessen Tätigkeiten einfach weg.
Ja, viel Spaß dabei.
Ja, wenn man dann Fehler wegautomatisiert, bleibt dann ein Fehler und irgendwann kommt einfach Post von jemand, der den Fehler entdeckt hat. Meistens sitzt der irgendwo im Amt. Ja. Und dann rennt man sowieso zum Steuerberater, weil der andere sagt, kann ich nichts für. Du hast das eingetippt, ja.
Richtig.
Und es ist ja auch eine Dienstleistung, das heißt, da sitzt ja auch jemand, ne?
Ja.
Der muss sich das angucken. Ich meine, das ist natürlich eine Steuerfachangestellte oder Steuerfachangestellter, 50.000 Rechnungen von Amazon in einem Monat nicht händisch durchklicken kann, ist klar.
Das ist die Frage, ob das jedem klar ist. Das ist wirklich die Frage. Die Frage ist wirklich, ob den Leuten das klar ist, dass das nicht so eben machbar ist. Nehmt euch einfach mal 30 bis 60 Sekunden klassischerweise pro Beleg, die früher angefallen sind. Und dann rechnet euch aus, wie viel Stunden pro Monat früher angefallen wären. Ihr habt ein Business, was im regulären Steuerbüro nicht zu handeln ist. Keine Chance, weil ihr müsstet einen Steuerfachangestellten schon fast ausschließlich bezahlen, dann meine komplette Software im Hintergrund bezahlen und einen Steuerberater haben, der hinterher drüber guckt und guckt, ob alles per Umsatzsteuer richtig gewürdigt wurde. Das geht nicht. Der kostet euch eine Buchhaltung irgendwie zwischen 5.000 bis 10.000 Euro pro Monat. Das ist völlig irre.
Ich glaube, ein guter Vergleich ist vielleicht eine Werkstatt für alle Marken.
Ja.
Ja, ich bin jetzt Mazda-Kunde als Beispiel. Ja, ich kann in die Mazda-Fachwerkstatt gehen, die machen nur Mazda, komme ich dann mit Volvo Polo an, ja, genau. Sagen die vielen Dank, da vorne ist die Türe, können sie wieder rausgehen. Mhm. Und du musst ja dadurch, dass digital Mandate ja theoretisch auf endlos vielen Wegen anliefern können, weil jeden Monat kommt gefühlt eine neue Software raus, die irgendwas besser kann als die andere.
Genau.
Und am Ende kommt immer ein Belegbild dabei raus. Ja, wie das am Ende zu dir kommt, ja, also per Upload, per API, per Schnittstelle, per was weiß ich alles, das ist mir als Kunde egal.
Ja. Ne? Ich habe ja die Erwartungshaltung eines digitalen Mandats fängt genau da an, wo die meisten Steuerberater an sich schon vorher gescheitert sind, also die Schnittstellen hinzustellen. Ja, das ist für mich jetzt mein täglich Brot, das ist völlig normal, aber wenn ich mir die Auswertung von DATEV, FastBill, LexOffice und CEFDES angucke, dass unter 1% der Steuerberater überhaupt so arbeiten, dann ist einem erstmal klar, das sind unheimlich wenige, die sich diese Aufgabe an sich erstmal gestellt haben. Aus welchem Grund auch immer. Sei es denn, weil sie auf was anderes spezialisiert sind oder weil sie schlicht da einfach keine Lust haben. Ne? Vollkommen egal warum. Aber
du bist ein Pionier deiner Branche.
Ja, also mag so sein. Also mach mir über mich selber da wenig Gedanken, aber ich habe mir jetzt nur Gedanken gemacht, wie kriege ich meine Kunden halt zufriedener. Und für mich ist am Ende des Tages halt ein Bereich ganz klar geworden, der Support ist einfach extremst wichtig. Nur der Support findet bei mir intern nicht von einem Werkstudenten statt, sondern von einer bezahlten Steuerfachkraft.
Die und haben diese, auch andere Kostensätze.
Die haben erstens andere Kostensätze und ich brauche eine Fachkraft, um qualifiziert antworten zu können. Das heißt, ich verkaufe nicht wie bei IKEA ein Regal, wo ich jemanden einen Tag in so einen Workshop reinsetze und der weiß, wie
das Bilderregal... Dann landest du im Callcenter irgendwo in Indien.
Genau.
Und konnte kriegen den Alpha.
Sondern die haben ja, die Kunden haben, ohne das zu wissen, ja trotzdem fachliche Fragen. Die schreiben einen Satz auf und denken, das wäre nichts Wildes und wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh, da müssen wir uns mal drum kümmern und dann bin ich wieder im Boot. Ne? Ja. Das kriegt man so im Hintergrund gar nicht mit. Aber das heißt, man erstmal die Erwartungshaltung ist halt die, man denkt, das wäre per Support alles mal eben möglich. Ist es nicht, weil wir haben ja, ich nenne es jetzt mal einfach mal diese Pionierarbeit in dem Punkt. Wir sind ja jetzt hier auch von Mandaten so überrannt worden, dass wir teilweise auch einen Aufnahmestopp machen mussten, obwohl wir permanent neue Mitarbeiter einstellen. Was ja einerseits schön ist, kann man sagen. Andererseits ist es so, es ergeben sich unheimlich viele neue Aufgaben für mich als Steuerberater, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, wie kriege ich ein Supportfeld hin und vor allen Dingen mit wem. Ich kann keinen Fremden reinnehmen, keine Chance. Ich muss meine Steuerfachangestellte nehmen, aber mein Job ist nicht Kommunikation, sondern mein Job ist es, eine Buchhaltung, einen Jahresabschluss oder eine Einkommensteuererklärung zu machen. Das heißt, damit die das machen kann, muss die Kommunikationskanäle abstellen. Und da beißt es sich genau. Ne?
Ich glaube, das ist auch der richtige Punkt. Ne? Von dem Arbeitsaufkommen und dem Personalaufkommen bist du da gerade an so einer Art, an so einen Scheideweg angekommen. Weil ich kann mir nur vorstellen, als Steuerfachangestellter, der ich nicht bin, nur jetzt mal im Gedankenpalast, ich soll buchen, ja. Damit buche ich, damit sichere ich mein Gehalt, damit schreibst du am Ende dem Mandat eine Rechnung. Ja. Jetzt soll ich aber noch zusätzlich E-Mails beantworten, Sachen nachschlagen, fachliche Fragen, muss mit dir Rücksprache halten, muss noch in verschiedene Systeme gucken, welche Aufgaben bestehen heute, brumm, brumm, brumm. Dann bin ich ja nicht mehr nur der Steuerfachangestellte, ich bin ja dann Kommunikationsmanager, genau. Beauftragter für Fachfragen und was weiß ich. Ja. Und wenn ich mir einen Großkonzern angucke, die haben Fachabteilungsleiter,
richtig, ja.
Die übergeordnet sich um solche Dinge kümmern. Aber das ist ja in diesem Maße gar nicht darstellbar.
Genau.
Du kannst aber auch nicht hingehen, ja, Digitalmandat ist schön, dass du hier bei uns bist, aber nö, du heute nicht.
Genau, und ganz oft kommen die mit einer anderen Maßgabe zu uns. Das heißt, die sagen dann, ich bin ganz leicht und dann entwickeln die sich doch als einfach schwer. So, was mache ich jetzt, ne? Also als Steuerberater ist es jetzt nicht so mein Ding, Leuten einfach eine Kündigung auszusprechen und einfach niederzulegen.
Opportunitätskosten, ja?
Genau, ich versuche denen ja trotzdem zu helfen. Oftmals haben wir beispielsweise Online-Händler oder digitale Mandate, die schon seit 1-2 Jahren beim Steuerberater sind. Wo einfach nichts passiert ist, die sich immer einfach auf jemanden verlassen haben und dann nichts kam. So, und mit denen spreche ich dann, die finde ich am Telefon total sympathisch, sage dann, okay, das ist ja auch einfach total wertvoll für mich, ne, ein sympathisches Mandat zu haben. Und dann hinterher stellt sich doch raus, oh Gott, wie, die sagen das dann auch immer ganz locker, ja, aber die letzten 2 Jahre müssen wir noch eben aufräumen. Ja, okay, dann sprich mal mit meinen Mitarbeitern, die das finden, mal eben 2 Jahre aufzuräumen. Das reißt uns komplette Löcher wiederum in unseren normalen, sehr strukturierten Arbeitsablauf rein. Und so arbeiten wir auch. Das heißt, für uns ist das gerade total schwer, uns den Anforderungen eines digitalen Mandats, was nach der Belegübergabe stattfindet, so anzupassen, dass beide Seiten zufrieden sind. Deswegen werde ich jetzt immer mehr Aufklärungsarbeit einfach machen müssen, damit man einfach weiß, wie wir im Hintergrund arbeiten. Denn stellt euch eine Sache vor. Ihr bucht mich jetzt für gutes Geld in der Stunde, ja, so, für egal was. Und ich würde permanent mein Handy rausholen und meine E-Mails parallel checken. Und ihr wisst ganz genau, pro Stunde zahle ich jetzt, ne? Weil ich habe nichts anderes zu verkaufen als meine Zeit. Ich bin kein Händler, der Ware verkaufen kann, auch wenn ich schlafe.
Du verkaufst oder so. Dein Wissen und mit deiner Zeit, genau. Deine Erfahrung.
Typischer genau. Freiberufler einfach, ne? Und das erwartet man als Mandat selber auch. Man erwartet als Mandat auch, dass wenn jetzt meine Angestellten eine Buchhaltung machen, dass sie nicht permanent ans Telefon gehen und für jemand anderen noch Fragen lösen, sondern die bezahlen ja dafür, dass man sich einmal konzentriert hinsetzt und die Sachen von oben bis unten runterzieht. Denn irgendwann muss ja jemand dafür haften.
Ja.
Und spätestens dann...
Jetzt der Steuertermine, wann die Abgabe fertig ist.
Ganz genau. Und spätestens dann hat man auch wieder kein Verständnis dafür, wenn dann Termine nicht eingehalten werden können. Das heißt, wir sind eine andere Branche. Ja, ich versuche nur, dass ich stoße das ja gar nicht ab. Im Gegenteil, ich habe mich ja darauf spezialisiert und das auch mit voller Überzeugung, weil ich auch finde, dass das der Zukunftsmarkt ist. Ja, nicht nur für mich, sondern weil ich auch klasse finde, wie Leute ihr Geld heutzutage verdienen können. Ja. Aber es muss da eine Angleichung stattfinden. Und momentan hängt die Branche immer noch in den Kinderschuhen. Naja, ich habe hier mal einen Beleg fotografiert. Oh Gott, den kann ich nicht empfangen. Ja?
Wir sind online, wir haben Faxgerät.
Genau. Oder wir klappen unser Laptop auf und arbeiten im WLAN. Wir arbeiten mobil. Ja? Das sind ja Sachen, da kann ich drüber lachen. Aber das sind so Sachen, die sind mir jetzt einfach klar geworden, weil wir waren so zugeballert mit Arbeit die letzten 2 Jahre, dass ich mir gar nicht mehr die Frage stellen konnte, okay, was erwarten denn die Mandate? Ja? Und mittlerweile versuche ich jetzt schon, wie gesagt, deswegen Einführung des Ticketsystems beispielsweise, Reaktionszeiten zu messen, das hat sonst keiner. Ja? Dass ich auch zumindest weiß, okay, wo drückt es denn jetzt? Ja? Und warum drückt es? Und dass ich das, was wiederholbar drückt, beispielsweise besser proaktiv kommuniziere. Wenn ich, wie gesagt, das in der Steuerberaterkammer irgendwo mal erzählen würde, ja, dann würden mich alle auslachen, weil da kommuniziert einfach keiner. Ja?
Und falls ich nicht wüsste.
Genau, da wird der AB angestellt, wenn gearbeitet wird, ein Feierabend. Ne? Dann ist dann halt nichts mehr.
Wieso erreiche ich nie meinen Steuerberater?
Ganz genau. Ich meine, das kennt man ja auf der anderen Seite auch. Ne? Ja. Trotz allem ist die, sobald dann das Mandat halt andockt, ist die Erwartungshaltung trotz allem da. Ne? Das heißt, über den Weg hinaus, also ich hatte auch einfach mal, wenn jetzt alle Steuerberater beispielsweise digital werden wollen, okay, gerne, aber danach kommt noch was. Und zwar kommt danach eine Art Kundschaft, die ist auch mal gewohnt, sag ich mal, einen Tag vielleicht auf eine E-Mail zu warten, aber dann ist auch irgendwo Ende. Ne? Und die sind auch gewohnt, seitenweise E-Mails zu schreiben, weil sie sich erklären wollen, wie sowas ist. Ja? Und uns beispielsweise stresst das total, weil wir gar nicht die Zeit eingeplant haben, um so viel Seiten auch zu lesen. Ja? Das heißt, da findet ein Angleichungsprozess statt. So, und früher haben Steuerberater, sag ich jetzt mal, 1-2 Mandate im Monat übernommen. Gut, die Schlagzeilen, die haben wir teilweise dann pro Woche. Und das Problem ist, ich kann die Mandate teilweise nicht weggehen lassen, weil wir haben sehr viele bekommen, die echte Probleme hatten, die sich auch beworben hatten beim Steuerberater. Dann ist lange Zeit nichts passiert. Und dann kam irgendwann halt beispielsweise der Bundesanzeiger und hat gefragt, hey, warum habt ihr von 2017 eigentlich immer noch nichts veröffentlicht? Und jetzt kommen die Bußgelder. Ja, soll man so ein Mandat jetzt ablehnen? Machst du als Steuerberater jetzt auch nicht, wenn du helfen kannst. Ne?
Ja, genau, das ist der Unterschied. Also ich glaube ganz klar, jetzt haben wir natürlich viel gehört, was nicht so gut gelaufen ist, mal aus der Perspektive von dir, die ich ja als Mandat in dem Beispiel gar nicht mitbekommen würde. Aber wo ich natürlich jetzt auch gemeinerweise sagen muss, ist mir am Ende auch egal. Ja. Ne? Dafür bezahle ich. Ich will, dass die Dienstleistung funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall dann wieder gemein von der Seite, weil wenn ich so höre, oh, wie viel steckt da eigentlich hinter? Ja. Was müssen die alles machen? Und welche Systeme nutzen die? Was muss denn da überhaupt alles passieren, damit ich überhaupt dort betreut werden kann? Ja, ja? Dann gehe ich wieder sofort 10 Schritte zurück und sage, alles klar, lasst euch Zeit mit der Verantwortung. Ja. Meine Sachen sind ja gut bei euch aufgehoben. Und ich denke, mit diesem Onboarding, was du sagtest, dass du, wenn du wieder proaktiv, müssen ja andere Steuerberater in dem Fall auch nicht, proaktiv rausgehst und sagst, so, wenn du bei mir dies, das, jenes machst, passiert in den folgenden Tagen das, das und das.
Genau.
Dann bekomme ich zwar nicht wie bei Amazon eine E-Mail großartig darüber, aber ich weiß ja dann schon mal, alles klar, jetzt weiß ich, was passiert. Ich habe ein gutes Gefühl und wenn doch was unklar ist, rufe ich eben kurz an. Weil das unterschätzen viele, mit einem Anruf, ja, wird dir ja auch schnell geholfen.
Ja, ja, klar.
Ja, es geht um das nicht Gefühl. Um 21 Uhr, ne? Aber ich will ja ein gutes Gefühl haben.
Ja, es geht immer nur um das Gefühl am Ende des Tages. Und diese zwischenmenschliche Geschichte, die fällt ja bei der digitalen Zusammenarbeit fast weg. Das heißt, man hat ja nur noch per E-Mail Kontakt und dadurch entsteht schnell mal eine Unzufriedenheit, auch wenn die völlig unzurechnen, also gar nicht gerechtfertigt ist. Ja, wie oft versteht man sich per E-Mail vor allem auch nicht? Ja?
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Ansatz, wo du sagst, wir reden ja bei der Paperless Gamer immer von digitaler Magie und wenn mich jemand fragt, was ist digital eigentlich, dann sage ich immer, es verbindet Menschen.
Ja.
Das einzigste Problem ist, man sieht sich nicht so oft dabei.
Genau,
ja, und man kennt es im WhatsApp-Verlauf. Der eine sagt das so, boah, guck mal, was der Dirk schon wieder geschrieben hat, der will ja mich jetzt veräppeln oder was. Ja. Und du meinst das aber total lustig eigentlich. Ja, klar, ne? Da fehlt das Gesicht, die Mimik hinter der E-Mail.
Total, ja.
Ja, und ja, dann packt man spätestens dann zum Hörer und sagt immer, was sollte das jetzt?
Ne? Das sind die Herausforderungen, die sich an digitale Mandate stellen.
Also auch deine Branche, also du, der für den Teil der Branche steht und deine Mitarbeiter dahinter, machen ja eigentlich einen exorbitanten Veränderungsprozess.
Total.
Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da Mitarbeiter sagen, nee, dafür habe ich keine Steuerfachangestellte gelernt.
Ja, das haben wir auch ganz häufig. Das ist das Problem. Ja, das heißt, das sieht man dann vielleicht nicht. Die Leute schreiben nett und locker viele E-Mails, meinen das auch nicht böse. Und am Ende des Tages sitzt halt eine Steuerfachangestellte, die morgens schon von E-Mails erschlagen wird und das gar nicht gewohnt ist. Und die sagt dann auch gerne mal, danke, das war's, möchte ich nicht mehr. Ich bin erzogen worden, immer das zu machen, was mir auf den Tisch gelegt wurde und Ende, so wie es die letzten 25 Jahre war. ich bin dann mal raus. Ne? Und wir haben totalen Arbeitnehmermarkt in unserer Branche. Das heißt, die finden auch sofort einen neuen Job. Die brauchen sich den Stress dann im Zweifelsfall nicht antun. Und so beißt sich das momentan. Ne?
Das Schöne ist aber, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das Schöne ist ja, dadurch, dass du ja im Prinzip einen neuen Zweig aufmachst und ja auch junge Steuerfachangestellte nachrutschen, ja, kannst du diese Lücke ja sicherlich mit einem gewissen Auswahlverfahren Stück für Stück auch wieder auffüllen.
Ne? Ja, aber es ist, also das habe ich ja getan. Also es kommen jetzt immer mehr Steuerfachangestellte zu uns, die genau aus dieser Arbeitsweise raus, weil wir bieten, wir bieten unseren Mitarbeitern das natürlich auch, völlige Ortsunabhängigkeit. Die müssen mit mir nicht mehr sprechen. Ja, das heißt, die haben den nervigen Chef nicht um sich rum, sondern man kann sich zu jeder Tages- und Nachtzeit organisieren. Und wenn es dann halt mal ganz dringend ist, dann könnte man tatsächlich telefonieren. Ja, und unser Telefon steht still. Also wir haben völlige Ruhe hier beim Arbeiten. Ne? Das heißt, wir haben viele, die jetzt genau das haben wollen. Aber man muss, wie gesagt, sagen, es ist ich persönlich und meine Mannschaft, wir finden das alle extremst spannend, ja, das auch zu begleiten, auch begleiten Schön. Zu dürfen. Aber es stellt uns ganz oft auch vor Grenzen, die wir erstmal klären müssen, intern also vor allem.
Diese persönlichen Grenzen, ne?
Ja, ganz genau, weil auch ganz klar ist, die Arbeitswelt weitet sich in stundenmäßig immer mehr aus. Das schwappt dann auch zu uns rüber. Und in einer alten eingefahrenen Branche ist das teilweise tödlich. Das heißt, man hat dann als Steuerberater gern mal das Problem, dass einfach mal eine ganze Horde von Steuerfachangestellten gehen. Punkt. Die haben einfach keinen Nuss mehr. Ne? Und das hatten wir alles hinter uns gebracht. Diese ganze Pionierarbeit, die haben wir geleistet. Es war ein unheimlicher Kampf und ist er immer noch, ja. Ist aber so, ich meine, der Dr. Meyer hier von der DATEV sagt das ja auch, irgendwann wird ein Drittel der Steuerberater wegbrechen. Die werden einfach wegbrechen, weil die Welt sich halt verändert. Und zwar schon lange, ne? Man muss diesen Zug mitnehmen. Das tun wir auch. Ich will nur halt sagen, am Anfang habe ich mich auch nur dieser Belegübergabe gestellt, bis wir das halt perfektioniert haben, dass da einfach nichts mehr schief geht, dass wir viele sehr, sehr gute und getestete Geschäftspartner an unserer Seite haben, wo wir die Geschäftsführer auch mittlerweile alle persönlich kennen, die teilweise auch hier in dem Podcast mit waren. Ne? Und jetzt ist es aber so, dass die Arbeitswelt bei uns intern sich auch noch zusätzlich verändern muss und zwar schnell. Ne? Und da ist es so, das ist eine Sache, die sieht man als Steuerberater nicht, weil da ist man nie gedrillt worden drauf. Ja?
Also bleiben wir bei dem Begriff Pionierarbeit, den verwende ich ja auch gerne. Bei mir, deswegen habe ich auch damals die Paperless Pioneers gegründet. Ne? Ja. Papierloser Pionier hört sich scheiße an. Ne? Also Pionierarbeit ist für mich eben, wenn man den Weg in die Digitalisierung geht, weil es läuft nie reibungslos. Und da bleiben wir einfach auch ganz ehrlich. Neue Systeme sind schön, toll, können einen unterstützen und helfen dabei, kosten natürlich auch wieder Geld, weil Wahnsinnig dahinter stecken viel, ja. auch Menschen, die irgendwie ihre Familie ernähren möchten. Ja. Aber wenn dieser Switch einmal gemacht ist, der dauert ja. Das ist ja wie, als wenn du noch nie Excel benutzt hast und musst jetzt ein paar Excel-Kurse machen. Aber dann fragen alle dich, hör mal, wie ging das nochmal mit diesen Pivot-Tabellen? Kannst du mir da mal helfen? Ja klar, klick hier, da und da, fertig. Genau. Also es ist ja ein Lernprozess, so wie wir es laufen gelernt haben. Und wenn ich das jetzt mal mit unseren Kindern vergleiche, wenn die nicht so oft, wie die hingefallen sind, auf den Kopf gefallen sind, geschrien haben, sich wehgetan haben, dann wie sie getröstet haben, wenn die nicht wieder aufgestanden wären, oder generell die Menschheit, würden wir alle jetzt noch auf dem Arsch irgendwo bei den Bäumen sitzen, ne? Ja, klar. Also das ist ja die Herausforderung, wieder aufzustehen, glaube ich, hinter der Pionierarbeit. Ja. Bei allem, was wegbricht, dann doch zu sagen, ja gut, es nützt alle nichts, ich muss weitermachen.
Also das ist der Grund, warum ich seit 2 Jahren auch unheimlich abgenommen habe, weil ich einfach, um den Frust loszuwerden, mein Lieblingsspruch ist ja immer, müsst eigentlich immer einmal einfach nur mehr aufstehen, als ihr hingefallen ist, dann passt das schon. Ja? Es ist nur halt unheimlich anstrengend, weil du rechnest als Steuerberater mit einer Menge Sachen, aber nicht, dass dir im Hintergrund auch noch die Mitarbeiter wegbrechen, weil die auf eine völlige zukunftsorientierte Arbeit an sich keine Lust haben. Es ist halt so, die Branche ist eingefahren, man hat seine klaren Grenzen, darüber will man nicht hinweggucken, Feierabend. Bisher hat kein Steuerberater großartig diese Komfortzone verlassen. Ne?
Warum? Deswegen heißt sie ja Komfortzone, genau, ne? Läuft ja hier alles. Warum sollte ich hier raus?
Ja, genau, ja, weil es halt schon immer so ging. Ja? So, und jetzt ist halt die Sache, jetzt verlässt man diese Komfortzone und man hat überall nur komplettes Neuland, aber das auch während eines komplett durchgetakteten Arbeitsablaufs. Also ich kenne wenig Steuerberater, die den ganzen Tag nur Golf spielen. Ich kenne einfach unheimlich viele Steuerberater, die extremst viel arbeiten. Und dazwischen noch permanente Programmprobleme, Schnittstellenprobleme. Wie baue ich ein komplettes Setup? Wie kann ich meine Mitarbeiter so intern schulen, dass jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit weiß, wo man war, selbst wenn das Gespräch 4 Wochen her ist. Und wenn ich dann auf einmal 40 Neumandate habe und trotzdem hat jeder kompletten Überblick und weiß direkt, wo man weitermachen muss. Das ist ja eigentlich ein Bereich, den ich früher gesagt habe, da gab es nur zwei Steps, Ordner hinlegen, Vollmacht unterschreiben. Ein völlig toter Bereich für uns, ja, der jetzt aufgebläht wird zu einem eigentlich zu einer Ein-Mann-Stelle mindestens, die sich da von morgens abends drum kümmern muss. Und das ist halt schon echter Wahnsinn. Damit rechnet man einfach nicht.
Ich meine, das Schöne ist ja auch am Ende des Tages, wie gesagt, wenn wir bei der Pionierarbeit haben und bei der Kolonisierung, ne, und ja, du machst da, baust da quasi etwas neu auf im Bereich der Steuerberatung, ist es natürlich auch so, dass durch diese ganzen Systeme, die ja auch am Anfang mehr Arbeit einfach auch für dich und dein Personal bedeuten, wo hinterher dann aber auch daraus wieder die Möglichkeit erwächst, Gefahren zu erkennen, genau, und dem vorzubeugen. Ja. Weil am Ende des Tages, ich glaube, das hat jedes Geschäft, ob jetzt bei einer Steuerberatung, bei uns oder sonst wo, bei den kleinen Gewerbetreibenden, wie du mal so schön sagst, yeah. Informationen gehen unter und gehen verloren. Und wie oft ist es in Deutschland einfach diese Hierarchie, ja, der Chef ist nicht da, da kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten, ist denn sonst ein Sachbearbeiter da? Nee, wer kümmert sich denn darum? Ja, der Chef. Ja, aber der ist jetzt nicht da. Hm, okay. Ja, und jetzt? Ja, dann müssen Sie in 2 Wochen nochmal anrufen, der, genau, geht jetzt auch im Urlaub.
Das ist auch so ein Folge.
Also da ist doch so der typische, Entschuldigung, Deutsche in vielen Fällen, ne?
Ja, ja, aber das Thema ist jetzt hier ganz klar, vieles kann man teilen und vieles kann man, das machen wir auch. Wir haben so ein internes, quasi kleines Wikipedia, wo ich halt auch interne Newsletter schreibe, dass jeder so mitgezogen wird. Mhm. Für andere Steuerberater sicherlich auch völliges Novum, ja, ein Intra-Newsletter zu machen, kennt man so nicht. Aber natürlich, das ist das nächste Thema auch so. Ich habe jetzt Amazon als Beispiel gebracht, du jetzt dieses Beispiel. Das kommt auch oft vor. Nur ernsthaft, bis ich Steuerberater war, ging schon ein paar Jahre ins Land. Und zwar extremst viele. Wenn man meine Frau kennt, wird man sagen, die wird sagen, ich habe den Christian nie gesehen, der war immer weg. Und zwar über 10 Jahre am Stück, bis ich irgendwann mal ein Examen hatte. Ich kann das nicht mal so eben einfangen, selbst wenn ich es wollte. Ich würde mir ja damit eine große Last von Schultern nehmen, weil ich hätte dann weniger E-Mails, die ich beantworten müsste. Ich würde es sofort tun. Problem in meiner Branche ist aber, ich hafte für meine Aussagen. Das heißt, ihr müsst euren Sachverhalt nur mal ein kleines bisschen verändern, schon ist der Fall komplett anders. Das ist euch gar nicht bewusst, ist aber so.
Woher auch, ja, aber schön, dass du es mal erwähnst, ja.
Ganz klar, das ist so wie bei einem menschlichen Körper quasi, ne? Du veränderst eine Kleinigkeit, schon tut der Ellbogen weh. Keiner weiß warum, ne? Und das ist bei mir halt genau das Gleiche. Viele Sachen kann ich standardisieren. Das mache ich auf meinem YouTube-Blog, da versuche ich, keine Ahnung, sowas Kleines wie die Kleinunternehmerregeln oder wie entstehen grob Steuernachzahlungen, wie kann man das alles zu, ich sag mal, so ein bisschen mal in Wort und Bild zu pressen. Da kann man auch nichts falsch machen, wenn man sowas erzählt. Aber auf einzelne Fälle, und wir haben immer individuelle Fälle bei uns, ja, egal wie als von der Stange der Kunde sich so empfindet, das ist am Ende des Tages nie so, ja, das geht nicht. Dann müsste dann einen solch irren großen Bot bauen, den man von vorne bis hinten Abfragetool macht. Das haben wir beispielsweise auf unserer Homepage, wenn man Einkommensteuer bei uns macht. Das ist aber auch nur eine Steuer, ne? Ja, es gibt eine Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, es gibt eine Menge Steuer. Das ist zumindest für die Einkommensteuer, da haben wir einen Assistenten, den kann man durchklicken, da weiß man zumindest, welche Unterlagen man mal hochladen muss. Ja. Aber man kennt die Antwort noch nicht, ja? Ja, weil dafür müssen wir erstmal die Einkommensteuererklärung machen. Und es ist tatsächlich so, bevor ich die nicht fertig habe, weiß ich nicht, was da rauskommt. Ich kann eine grobe Abschätzung geben, aber das war es dann auch.
Ne? Ja, krass. Ja, also am Ende des Tages, was ich damit nur meinte zum Abschluss, war natürlich auch, wenn ich was anliefere, dass du nicht immer sofort für alles antworten kannst, ist klar, du hast die Haube auf, du musst viele Dinge einfach selber machen, weil du haftbar bist dafür, wie du es schon so schön sagtest. Aber es ist nicht so, dass wenn man anruft, dass einem gar nicht geholfen werden kann, weil man immer automatisch sagt, nee, der Christian ist im Telefonat, nee, der Chef kann nicht. Das meine ich ja damit. Dadurch, dass du ja verschiedene Systeme und die intern transparent sind, da wissen ja die Mitarbeiter, da und da ist der Vorgang, so und so sieht's aus. Ich kann Ihnen die Frage jetzt nicht sofort beantworten. Ich frage das für Sie nach, ich melde mich. Aber das reicht doch schon für mich als gutes Gefühl. Ich weiß, darum wird sich gekümmert. Ja, und nicht, rufen Sie in 2 Stunden nochmal an, dann ist vielleicht jemand für Sie da.
Das machen wir jetzt, wie gesagt, das machen wir jetzt einiger Zeit mit dem Ticketsystem. Mhm. Dass auch bei der automatisierten Antwort jedem direkt mitbekommen, jedem mitgeteilt wird, weil auch da gab es dann so Kinderkrankheiten wie, dann dachte der eine, wieso kriege ich jetzt ein Ticket? Bin ich jetzt nicht wert genug, direkt eine Antwort zu bekommen? Ja? Oh. Kam halt auch. Ja? Im Endeffekt ist es da so, dass wir damit versuchen wirklich ausnahmslos jede Frage zu beantworten, damit nichts untergeht, dass keiner die Wahl hat, sich zu überlegen, was beantworte ich heute und was nicht. Es läuft alles bei mir am Ende des Tages durch ein Deeskalationssystem einfach auf, ja, dass ich sehe, das ist jetzt 48 Stunden überfällig, dann gebe ich dann Hackengas und kümmere mich darum. Ja. Das ist so der Hintergrund dabei. Aber alles andere ist halt so, ein Steuerbüro an sich ist halt nicht, wie meine Kunden dazu gerne sagen, halt nicht skalierbar. Ja. Ich kann jetzt nicht mal eben 1000 Kunden annehmen und es läuft alles gleichermaßen weiter, weil wir eine komplette Dienstleistung am Ende des Tages erbringen. Und vieles im Hintergrund, was den Leuten gar nicht bewusst ist. Und da bemühe ich mich jetzt darum, da immer mehr Infos zu geben, damit man auch weiß, was die da überhaupt machen.
So ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, ne?
Ja, ich versuche es zumindest. Ich habe zwar auch wenig Zeit, aber ich versuche es.
Das ist uns mit dieser Episode auch gelungen, die mal wesentlich länger als die typische Joggingstrecke ist.
Ja, sorry, dafür müsst ihr länger durchhalten.
Vielleicht hat ja jemand hier seine 15, 20 Kilometer mitgemacht. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Fragen dazu habt und die bitte dann einfach an team@digitalfutter.net schicken, und unter digitalfutter.net findet ihr natürlich auch die Shownotes für diese Episode. Schaut im Blog einfach vorbei. Der Christian versucht fleißig in den zeitlichen Slots, die ihm zur Verfügung stehen, ja, zwischen 23.30 Uhr und 24 Uhr, noch etwas dort zu hinterlegen. Aber ja, vielen Dank für die Aufklärungsarbeit. Ich
sehr
denke,
gerne.
Wir wiederholen dieses Gespräch nochmal in ein paar Monaten, was sich dann wieder geändert
super
hat.
Super gerne.
Weil man lebt ja so einen Prozess durch.
Ja.
Und ich glaube, der endet nie.
Das ist so. Ja.
Stetiger Fluss mit Auf und Ab, mit Steinen dazwischen.
Da freue ich mich auch drauf. Ja.
Super. So, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, der Christian und ich, wir sind raus und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Ciao. Tschüss.